Und der zweite Teil der Big Show 742 geht also los mit Ski, mit Lukas Zara und mit Ernst Haus-Leitner. Es geht weiter danach mit der Vier-Schanzentournee mit Christoph Leuchtenberg. Danach die beiden großen Football-Blöcke mit Christian Schimmel, mit Nicolas Martin und mit Andreas Renner. Big Show 742, weiter geht es mit dem alpinen Skisport. Und wir haben ja letzte Woche mit Lukas Zara gesprochen. Da war er in freudiger Erwartung auf die beiden Rennen am Semmering, Frauen-Riesentaler, Frauen-Slalom. Ich weiß nicht, Lukas, inwieweit ist diese freudige Erwartung erfüllt worden von deiner Seite?
Ja, servus. Ich war sehr froh, dass ich dort war, weil ich war noch nie am Semmering und es ist, ich sehe das jetzt ein bisschen mit anderen Augen, diese Rennen. Es ist extrem cool, dass das so nah an Wien dran stattfindet, finde ich. Du bist echt in einer Viertelstunde dort, ob Zug oder Auto. Es ist echt ziemlich praktisch. Und ja, man muss dann halt in Kauf nehmen, dass es nicht der spektakulärste Hang der Welt ist. Ich glaube, da sind sich alle darüber im Klaren. Die Filigranität, falls es dieses Wort gibt, dieses Sports hat mal wieder zugeschlagen. Und ja, es waren natürlich schwierige Rennen. Also es, man hat leider gesehen, wie sich die besten Skifahrerinnen der Welt extrem schwer tun auf diesem Hang, vor allem im Slalom. Das war eine Ausfallsorgie. Wir haben Läuferinnen gesehen, wie sie das Ziel eben nicht gesehen haben. Das war, ja, da sind sich sehr viele einig, keine gute Werbung für den Ski insgesamt. Aber es war trotzdem spannend. Es war trotzdem für das österreichische Publikum cool, weil die Julia Scheib am Samstag dieses Rennen gewonnen hat, diesen Riesenslalom auf eine spektakuläre Art und Weise mit einem Zielhang, der sensationell war. Und dann gab es einen Slalom unter Flutlicht, sehr coole Stimmung immer. Ich würde da wirklich jedem raten, der irgendwie jetzt auch zuhört und in Wien wohnt in der Nähe, dass man da dann einmal hinfahrt und sich das anschaut. Aber dann gab es sehr viele Diskussionen, was schade ist. Und ja, vor allem war die Michaela Schifflin da im Mittelpunkt, hat es nur gut gemeint und hat da irgendwie was ausgelöst. Es war dann eine ganz komische Stimmung, mit der wir dann alle irgendwie, also alle Medienleute irgendwie am Sonntagabend da abgereist sind.
Ich habe unvorsichtigerweise heute mal die Kronenzeitung aufgemacht und die Einschätzung kam nicht vom Kollegen Scheichel, der vor ein paar Wochen hier zu Gast war, sondern von jemand anderem. Und da wurde eben zitiert, die Politprominenz, die dort war und sich mit Frau Schifflin dann auch hat fotografieren lassen. Und das Ganze wäre eine ganz tolle Werbung für das Sportland Niederösterreich gewesen. Also, da tue ich mich schon schwer. Gut, vielleicht von der Stimmung her, das hat man über das TV auch mitbekommen, aber wir haben ja auch, ich habe ja gesagt, das nächste Mal, wenn ich höre, dass irgendjemand sagt, die Piste ist nicht in Top-Zustand bei irgendeinem österreichischen Rennen, wird es das erste Mal sein. Das ist jetzt passiert, weil der ORF hat auch dieses riesige Loch gezeigt im Slalom. Mhm. Also die Piste war nicht in Top-Zustand. Und Michaela Schifflin sagt, nicht für sie, aber für die Nummern ab 15 und dann sowieso ab 60 wäre es gefährlich gewesen. Der Pistenchef widerspricht ihr, glaube ich. Wie ist da, mit welchem Stimmungsbild bist du da abgereist? War es jetzt gefährlich? Es ist ja nur der Slalom, aber die sind ja auch schnell unterwegs, die Slalomläuferinnen.
Genau, du kannst sagen, es ist ja nur der Slalom, was soll da großartig passieren? Aber vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass zum Beispiel ein Victor Mifarjondé sich den Knöchel, glaube ich, gebrochen hat bei so einem Rennen, wo es in Zagreb zur Sache gegangen ist und wo diese Piste auch binnen kürzester Zeit gebrochen ist, wo es da Löcher gegeben hat. Also die Verletzungsgefahr besteht sehr wohl. Und ja, der FIS-Renndirektor hat dem Ganzen widersprochen und gesagt, von einem gefährlichen Rennen waren wir weit entfernt. Okay, der sieht das deutlich anders. Fakt ist, Michaela Schifrin hat sich dafür eingesetzt, dass das quasi ein bisschen sicherer über die Bühne geht, dass das, ja, vor allem im zweiten Durchgang bei dieser Besichtigung hat sie sich dafür eingesetzt, dass das ein bisschen umgesteckt wird, dieser Kurs, damit eben so gefährliche Passagen nicht, dass es nicht dazu kommt, dass es da irgendwie eine kritische Stelle gibt dann. Und das ist dann alles, ich finde, höchst unglücklich abgelaufen. Da war die Kommunikation nicht einfach, sicher, nicht ideal, auch nicht einfach, weil wenn alle Läuferinnen schon mitten in der Besichtigung drin sind, die dann abzufangen, die aus ihrem Tunnel rauszuholen und ihnen zu sagen, hey, kommt mal kurz her, wir müssen da jetzt konkret drüber sprechen, stelle ich mir sehr schwierig vor, vor allem weil es ja in 95% der Fälle oder noch mehr ja, nicht zu so einer Situation kommt. Deswegen, ja, war sehr unglücklich irgendwie gelaufen alles und Michaela Schifrin muss sie da irgendwie jetzt fast noch rechtfertigen dafür, für das, was sie getan hat, hat das jetzt auch auf Instagram noch relativ ausführlich getan und gesagt, hoffentlich können wir da in Zukunft drauf schauen, dass wir da bessere Piste zusammenbekommen, dass es eben wir auch eine Piste kriegen, die wir Top-Athletinnen quasi verdienen.
Ich freue mich sehr, dass der Ernst Haus-Leitner dazugekommen ist, der das Rennen kommentiert hat mit for my money der besten und größten Slalomläuferin vor Michaela Schifrin, nämlich mit der Marlies Schild, jetzt Marlies Reich. Und ich habe mir alles angeschaut, Ernst, was der ORF1 übertragen hat, im Stream dann nicht mehr. Aber mein Eindruck war schon auch, dass du und dass die Marlies, ihr wart nicht happy mit diesem Rennen. Es war, glaube ich, keine Werbung für den Skisport, Ernst. Grüß dich erstmals und jetzt so 2, 3 Tage später im Rückblick, wie fällt da dein Fazit aus?
Ja, der erste Durchgang war ein Desaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Michaela hat sie dann auf den Punkt gebracht, dass es für sie eine Gefahr dargestellt hat. Nicht nur nicht für sie mit der früheren Nummer, sondern vor allem für die Kolleginnen, die dann später an der Reihe waren. Das ist etwas, was ich von der Kommentatorenkabine aus nicht beurteilen kann. Das hat die Michaela so beurteilt. Das haben viele Läuferinnen so beurteilt, die über diese Piste drüber gefahren sind. Also das ist das eine, die Gesundheitsgefährdung, die nach Ansicht der besten Skiläuferin bestanden hat. Das muss man ihr natürlich so glauben. Was für mich als Fernsehkommentator übrig bleibt, ist ein unwürdiges Bild, das die Damen da abgegeben haben, ohne dass sie irgendwas dafür gekonnt haben. Und so meine ich, darf man die Frauen da nicht runterfahren lassen. Das ist einfach, also ich kann mir selten an ein Rennen erinnern, wo das so übel ausgesehen hat, wo Top-Klasse-Skifahrerinnen so vorgeführt werden und dann wirklich übel aussehen. Der Lauf von Lina Dürr beispielsweise ist mir da diesbezüglich noch in Erinnerung. Also ich hätte mir einfach nicht vorstellen können, dass das in irgendeiner Art und Weise reicht, sich für die besten 30 zu qualifizieren. Und dann ist sie mit dieser Fahrerei für diese, und das sage ich jetzt noch einmal, nichts dafür konnte, dann plötzlich Zwölfte. Dann ist das schon ein Beweis dafür, dass das einfach ein unwürdiges und ein trauriges Schauspiel war. Wer immer dafür die Verantwortung trägt, ja, da werden die Schuldzuweisungen wahrscheinlich hin und her gehen. Es war wahrscheinlich nicht die beste Maßnahme, da so kurz vor Rennstart noch mit Wasser und Salz zu arbeiten. Hätte man es früher machen können? Ja, nein. Ich weiß es nicht. Dazu bin ich nicht berufen, das zu beurteilen. Aber was ich definitiv sagen kann, aus meiner Position, so darf ein Frauenskirennen nicht aussehen wie dieser erste Durchgang am Semmering.
Jetzt hat aber, Ernst, um ganz kurz bei dir zu bleiben, Michaela Schifrin auch gesagt, das ist eine Kombination aus Piste und aus Kurssetzung. Und gerade im ersten Durchgang fand ich, dass die Kurssetzung tricky, mindestens tricky war und dass sich da der Kurssetzer nicht an die Gegebenheiten angepasst hat. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ich glaube schon, dass man schlechte Pisten mit einer anderen Kurssetzung schonen kann. Ich glaube aber nicht, dass das da der erste Punkt ist. Also die Piste war einfach in einem untauglichen Zustand. Interessant war es für mich, dass sie sich im zweiten Durchgang viel besser präsentiert hat. Es ist dort auch spürbar kälter geworden im zweiten Durchgang. Hat es nur ein bisschen angezogen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber wäre es gescheiter gewesen, war das die Zeit, die Salz und Wasser gebraucht haben, um wirksam zu werden? Ich weiß es einfach nicht. Der zweite Durchgang hat entschieden besser ausgesehen, aber der erste war ein Graus.
Lukas, Gibt es aber nicht, habe ich das richtig mitbekommen, gibt es nicht die Idee, dass in diesem Jahr weniger auf kompletten Eispisten gefahren werden soll, was bei den Männern in Val d'Isère nicht ähnlich war? Das das Val d'Isère-Rennen, wo gesagt wurde, okay, wir wollen auch ein bisschen mehr natürlichen Schnee haben.
Ja, diese Vorgabe scheint es zu geben im Skiweltcup, um das ganze Fahrerinnenfeld ein bisschen einzubremsen vom Material her, dass das nicht so extrem abgestimmt ist. Das ist, glaube ich, so irgendwie, also diese Argumentation habe ich mitbekommen. Das Problem jetzt auch am Semmering war ja eben die angesprochene, von dir ernst angesprochene Lena Dürr, die hat ja dann im deutschen Fernsehen gesagt, dass quasi jedes einzelne Tor unterschiedlich war von den Bedingungen her. Und das hassen Skiprofis. Ja, das kann ich da sagen. Die wollen, dass das wurscht, wie es ist. Es muss von oben bis unten sollte es gleich sein, weil dann weiß man, wie man die Tore anfahren muss. Dann weiß man, was man zurückbekommt. Dann weiß man, wie man damit umgehen muss und welche Kurvenfahrten man da hinlegen muss. Und das war das große Problem. Ich habe dann wirklich diese Lena Dürr auch noch minutenlang den Kopf schütteln gesehen im Zielraum nach dem zweiten Durchgang und dann auch sich austauschen mit der Emma Eicher, die da ausgeschieden ist im zweiten Lauf, die einen Moment braucht hat. Die war am Moment ist die ganz allein da gestanden und da ist das nochmal im Kopf durchgegangen und dann haben sie sich, glaube ich, gemeinsam so ein bisschen aufgebaut und Frustbewältigung betrieben da im Zielraum. Und dann nochmal auch die Gesten interpretiere ich jetzt so, dass eben, die haben so ein bisschen gedeutet, beim einen Tor rutsche ich weg, beim nächsten Tor greift der Ski viel zu früh und dann fädel ich ein. So war es nämlich bei der Emma Eicher. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also es ist so filigraner Sport, ja, aber es muss eben, es müssen die Verhältnisse gleichmäßig sein von oben bis unten, damit die gut zurechtkommen oder nicht gut zurechtkommen. Die sind die besten Skifahrerinnen der Welt, aber damit das auch wirklich, damit die 100% geben können und das nach einem guten Sport ausschaut. Ja.
Ernst, lass uns doch zum Positiven kommen. Und da fand ich sehr überraschend aus österreichischer Sicht. Also erstmal, ich bin natürlich, wie du weißt, Vorsitzender des Schifrin-Fanclubs. Ich kann mit diesem Sieg ausgezeichnet leben. Aber schon im ersten Durchgang, Katharina Truppe scheint in diesem Jahr, sie fährt anders. Vielleicht durch einen Materialwechsel, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass der Thomas Sickerer als Experte immer gesagt hat, ne, sie ist zu viel in der Luft. Und jetzt ist sie nicht mehr in der Luft, jetzt sitzt sie nicht hinten. Also ich finde, die Verbesserung bei Katharina Truppe ist augenscheinlich. Würdest du das
Ja, das
auch so
eine,
sagen?
was du schon angesprochen hast, das hat schon irgendwie merkt man, dass sie nicht so weit hinten sitzt, dass sie den Schwerpunkt nicht so weit hinten hat. Sie hat das in beiden Läufen, finde ich, großartig gemacht, weil sie über die schlechte Piste, über die malträtierte Piste einfach drüber gegleitet ist in einer ja, katzenartigen Art und Weise. Das hat sie wirklich lässig gemacht. Die ist auch vom Mindset her finde ich recht gut aufgestellt. Es tut ja gut, sich auf diese eine Disziplin konzentrieren zu können. Das war sicherlich die richtige Maßnahme, auch wenn sie dadurch natürlich nicht mehr allzu viel Rennen zu fahren hat über den Winter. Aber das hat sich in ihrem Fall sicherlich bezahlt gemacht. Ein Wort möchte ich nur zu dieser Diskussion Eis, ja, nein, dazu sagen, weil man hat ja dort auch mit dem Wasserbalken gearbeitet im Vorfeld. Also man hätte da durchaus versucht, da das in irgendeiner Art und Weise zu vereisen. Es war halt dann den Temperaturen geschuldet, dass das so nicht gelungen ist oder dass die Piste dann vor allem am zweiten Tag aufgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, was man da machen hätte können, aber irgendetwas muss man machen. Wir haben es da mit einem Sport zu tun, wo die Aufmerksamkeit bei Herren wie bei Damen in etwa Gleiches bei uns im Fernsehen gemessen. Wir haben wunderbare Zuschauerzahlen gehabt. Wir haben im zweiten Durchgang an die 1 Million oder knapp in der Spitze über die Million Zuseher gehabt. Und es gibt selten Sportarten, wo die Frauen ähnlich große Aufmerksamkeit bekommen wie die Männer. Im alpinen Skisport ist das Gott sei Dank der Fall. Und dann darf man so die Mädels nicht runterlassen, weil sie dann einfach ausschauen, als ob sie nicht Skifahren könnten. Und das hat mir an der ganzen Geschichte einfach am meisten geärgert, dass es, wie gesagt, die andere Geschichte ist, dass mit dem Verletzungsrisiko, das von der Michaela Schifrin angesprochen wurde, aber dass die besten Skifahrerinnen der Welt, und das sind sie, ausschauen, als könnten sie nicht Skifahren, da stimmt irgendwas nicht. Und so war es leider im ersten Durchgang. Die Zahlen bestätigen ja, dass diese, sondern auch im ersten Durchgang 50% Ausfallsquote, dieser enorme Rückstand, der größte in den letzten 25 Jahren zwischen der ersten und der 30. des ersten Durchgangs. Also ich glaube, man muss damit oder da nicht mehr dazu sagen. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Art und Weise aufgearbeitet wird zwischen Veranstalter und FIS, dass es zu so etwas nicht mehr kommt.
In diesem Zusammenhang nur ganz kurz, da fand ich es ja lustig, dass die Malis sofort gewusst hat. Weil du hast sie gefragt, irgendwie, ja, ist das jetzt der höchste Abstand? Den Malis, der 6 Sekunden. Ich habe damals geführt, 6 Sekunden. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es waren die 6 Sekunden. Eine Sache noch zu diesem komischen zwischen den Jahren, Lukas. Ich verstehe schon, dass wahrscheinlich die großen Skigebiete gar nicht wollen, dass in diesen Tagen, wo viele Urlauber kommen, mehr Rennen stattfinden. Aber mir ganz persönlich ist ein Super-G der Männer in Livigno, das ist zu wenig. Ich meine, du musst dich jetzt präsentieren, jetzt sind die Leute zu Hause und wie der Ernst sagt, okay, da schauen 1 Million Leute in Österreich zu für einen Slalom, vielleicht ist es natürlich in Deutschland verhältnismäßig viel weniger, aber ich finde das deutlich zu wenig. Ist das wirklich nur dem geschuldet, dass es zu wenig Unterkünfte gibt, denkst du? Weil ich hätte gerne mehr Rennen gesehen. Jetzt habe ich Zeit, jetzt schaue ich mir es an, Lukas.
Ja, dieser Termin ist undankbar, würde ich sagen. Die tun sich schwer, am Austragungsort zu finden. Es gibt ja auch Probleme mit Bormio. Also es ist überhaupt nicht gesichert, dass nach diesen Olympischen Spielen auch weiterhin wieder zwischen den Jahren diese Speedrennen dort stattfinden werden, was man so hört. Ich habe auch jetzt mit einem Kollegen von der Kronenzeitung, der hat mir erzählt, der hat mal dazu recherchiert, ob nicht vielleicht Zell am See ein Austragungsort wäre, weil sie suchen ja immer jetzt auch einen neuen Austragungsort für diesen Termin genau. Da hat dann auch, ja, die haben dann relativ schnell mal gesagt, die Touristiker, ja, danke, aber das wird uns nichts bringen. Wir brauchen die Werbung nicht so wirklich und wir haben eine gute Auslastung. Wozu sollten wir da den Skiweltcup kommen lassen? Es ist undankbar sicher und es wird sicher immer schwieriger. Ja? Es wird sicher auch, der Fokus wird ja immer mehr auf gut zahlende Kunden ausgerichtet und ja, es wird sicher nicht einfacher, diese ganze Aufgabe. Und ich kann mich auch erinnern, dass ja Bormio schon einmal einen Winter ausgefallen ist auch und da sind sie da in Santa Catarina, glaube ich, gefahren, wo dann sogar der Hirsch ganz gut war. Habe ich jetzt irgendwie so im Kopf, ich glaube, das war mal so. Ja, das wird nicht einfacher und der ÖSV wird aber jetzt im Rahmen des Nachtslaloms in Flachau einen neuen Austragungsort bekannt geben, wo es dann dort sein soll, ja. Mit wem sich der Semmering da abwechselt immer.
Man lasset uns schließen diesen Teil.
Darf ich da
Ernst?
ganz kurz noch was dazu
Ja,
sagen,
sag
weil
bitte, bitte.
dieses Rennen wird in meine unmittelbare Heimat verlegt werden, nämlich nach Oberösterreich. Da ist, glaube, das ist nahezu kein Geheimnis mehr, dass man da die Skiregion Dachstein West, Gossau ins Programm reinnehmen will, wenn dann der Segen dann auch von der FIS kommt, was die Piste anbelangt. Noch ist man sich nicht ganz im Klaren, auf welcher Piste man runterfahren wird. Aber das ist ein Skigebiet, das gerne den Skiweltcup austragen würde zu dieser Zeit. Ja, und das ist der Mann, der kennt das Skigebiet da drüben, mein lieber Felix. Der war erst vor wenigen Tagen Dachstein West und hat gesagt, das geht super dort. Und das ist ein kleineres Skigebiet und die hätten natürlich eine Riesenfreude, wenn man das auch zu diesem Zeitpunkt austragen könnte, auf denen viele große Skigebiete, und das muss man so sagen, einfach pfeifen. Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr ist man ohnehin ausgelastet. Da legt man keinen Wert drauf, dass der Skiweltcup mit, ich glaube, so rund 500 Betten, die man da braucht für eine Veranstaltung, daherkommt. Man ist sowieso ausgelastet, man ist sowieso voll. Für ein kleineres Skigebiet ist es, glaube ich, nach wie vor eine ganz, ganz große Werbung, wenn man den Skiweltcup zu Gast hat. Ich würde mich freuen, wenn es ja, bei mir in Oberösterreich wäre. Es schaut ganz danach aus, aber die letzte Entscheidung, die wird dann in der Woche vor Zauchensee fallen. Da wird die FIS drüben sein. In Gossau wird sich dort die Strecken anschauen und dann wird man da das hoffentlich dann rund um den Flachauslalom bekannt geben können, dass man dort den Zuschlag bekommt und dann ab dem Jahr 26 wieder abwechselnd mit dem Semmering die Rennen zu Weihnachten beziehungsweise zwischen Weihnachten und Neujahr austrägt.
Dann lasst mich schließen mit dem kleinen Hinweis. Ich war gestern rodeln am Geisberg in Kirchberg in der Nähe von Kitzbühel und ich kann mich erinnern, dass dort vor 15, 20 Jahren auch es einen Herrenriesentorlauf gegeben hat. Und wenn man sich das überlegt, die müssen ganz oben weggefahren sein, bis dann wirklich unten anstehen in Kirchberg. Also es ist alles möglich. Aber natürlich kannst du das in der Woche vor dem Hahnenkammrennen, wenn du die Riesentorläufe auch noch unterbringen musst, schwierig. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Lukas. Beim Ernst, schön, dass du mal wieder Zeit gehabt hast. Ich gelobe mich öfter zu melden. Danke, ihr zwei. Kurze Pause in der Big Show 742.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 742. Und wer gedacht hätte, dass es bei uns nur um Sport geht, ist weit gefehlt. Denn Christoph Leuchtenberg... Erstens ist es eine Gnade, ganz ehrlich, mit Leuchte bei Facebook befreundet zu sein. Da lernt man so viele Sachen. Und jetzt macht er einen Kulturtrip. Er schiebt ja nur vor, dass er bei der Vier-Schanzen-Tournee ist. Denn, Leuchte, schönen guten Morgen. Du bist, ja, du bist, was war das? Ich weiß gar nicht, welche Schule die Blauen Reiter war. Erkläre mal bitte, erzähle uns, wo du gerade bist.
Ja, ja, dann für alle Freunde der Hochkultur. Ich bin ja bei der Vier-Schanzen-Tournee, übernachte aber immer, weil Garmisch an sich nicht so schön ist. Es ist mehr so ein, naja, no offense, so ein Alpen-Plovdiv. Bin ich immer so ein... Ich hoffe, jetzt habe ich wieder keinen beleidigt, aber ich bin immer so 30 Kilometer weiter nördlich in Kochel am See, wo der großartige, von mir verehrte Franz Marc gewirkt hat und er hier sein Museum und sein Grab hat. Sehr empfehlen zu besuchen und zeigt nebenan das Monau am Staffelsee. Auch große Malerhochburg, Blauer Reiter, also eine sehr, sehr schöne Gegend und abseits des Sports auch komplett einen Besuch wert.
Wenn das nächste Mal Felix Neureuther hier zu Gast ist, er ist nicht oft zu Gast, aber dann wäre ich das Alpenplovdiv,
würde ich dann. Oh Gott, was habe ich angerichtet? Nein, nein, wunderschön.
Wunderschön. Oberstdorf ist gesprungen. Wir nehmen auf, bevor in Garmisch trainiert wird. Das Neujahrspringen hätten wir ohnehin nicht mehr untergebracht in der Big Show. Und es gab bei der Qualifikation, glaube ich, schon mehr als 15.000 Zuschauer. Es gab dann mehr als 25.000 Zuschauer beim Wettkampf. Und es heißt ja immer, man kann die Tournee beim ersten Springer nicht gewinnen. Man kann sie höchstens verlieren. Da sage ich aber, wrong. Domen Prius ist so weit vorne. Der hat die Tournee schon gewonnen, Leuchte. Sag mir bitte was anderes.
Naja, gut. Also, Domen Prius springt, wenn wir mal ehrlich sind, seine im Reifenalter von 26 Jahren, jetzt ist er schon ewig dabei, ist mit 16 in die Weltspitze gekommen. Er springt eigentlich seine erste komplett konstante Saison. Und er ist halt von seinem Flugsystem, das sehr, sehr wagemutig ist, sehr, sehr am Grat aufgebaut ist, immer ein Kandidat, wo auch mal was schief gehen kann. Das heißt, ja, er hat jetzt zwar rund 17 Punkte Vorsprung, wenn wir uns erinnern, im vergangenen Winter lagen die ersten drei nach vier Springen gerade mal 4,1 Punkte auseinander. Das ist schon ein gewaltiger Vorsprung, aber einerseits ist sein Sprungstil fehleranfällig, weil er eben so riskant ist. Er ist wunderschön, er ist spektakulär, aber fehleranfällig. Und wir haben das leidige Thema der Anzugdiskussion. Und da kann einem, ich will jetzt auch nicht über Betrug reden, aber was immer, sein Teamkollege ist erwischt worden, Timmy Seitz, mit einem gerade mal um 3 Millimeter zu weiten Schritt. Das sind Luxusprobleme. Aber das kann durchaus mal passieren. Unachtsamkeit, auch da arbeitet man an in Grenzbereichen, was man eigentlich durch die neuen Regeln vermeiden wollte. Aber auch das kann ihn erwischen. Also der Vorsprung ist komfortabel, aber da ist noch eine Menge zu springen.
Ich habe nicht genau aufgepasst. Ich weiß, Timmy Seitz ist disqualifiziert worden. Ist er für die ganze Tour disqualifiziert? Die Tournee disqualifiziert worden? Nein. Nur für das Springen jetzt in Oberstdorf.
Genau, es wird nur das jeweilige Springen aus der Wertung genommen. Das heißt, ihm fehlen ja die gesamten Punkte, er hat keine Chance mehr und es gibt neue Regeln. Wenn das in Folge passiert, kann es auch eine Sanktion für die kommenden Springen geben. Aber hier ist das kein Thema. Er ist jetzt wieder dabei, nur er geht mit 0 Punkten in die nächsten drei Springen. Das kann er also vergessen.
Naja, ob er jetzt Siebter bei der Tour, Tournee wird, oder ich sage immer Tour bei der Tournee wird, weil ich mit dir spreche, du bist für mich die Tour, Le Tour, Christoph Leuchtenberg, die Tournee, das ist ja dann eh wurscht, ob er Siebter wird oder dann keine Platzierung hat. Lass uns das Feld von hinten aufrollen, weil ich es nicht ganz verstehe, wo die Form von Andreas Wellinger geblieben ist und auch von Karl Geiger. Ja, also Wellinger die letzten Jahre immer konstant vorne dabei, teilweise auch Siegspringer. Und es ist wie abgerissen. Glaubst du das oder hast du vielleicht mit Leuten gesprochen? Gibt es da eine konkrete Erklärung dafür, gerade für Andy Wellinger, Olympiasieger mithin?
Na gut, es ist eine Melange, denke ich mal, aus vielen Gründen. Also wir sind jetzt nicht im Tennis, wenn man da im Dezember gut war oder im November gut war, wird man wahrscheinlich auch im Januar gut sein, weil sich immer der Sportart nicht viel ändert. Hier müssen wir sehen, wir haben die Saison Ende März, die neue Saison beginnt Ende November, das ist einiges an Zwischenraum. In der Regel gibt es dann wieder neue Regeln. Auch diese Saison wurden die Anzüge modifiziert. Hm. Im Sommer wird eigentlich das Sprungsystem komplett neu aufgebaut, auch auf Grundlage der neuen Anzüge. Und wenn da eine Kleinigkeit nicht funktioniert, wie es eben jetzt bei Andy Wellinger der Fall ist, hat man eben einen Folgefehler drin und dann kann man Olympiasieger sein, wie man möchte. Das ganze System funktioniert dann nicht mehr. Und das dann eben aufzubauen wieder, das ist eine große, große Aufgabe und geht nicht mal so eben in ein paar Trainingssessions. Man sagt, die trainieren ja auf der Schanze in Oberstdorf, wo das erste Springen war. Also kann es nicht so schwierig sein, da gut zu sein. Hm. Wir haben an Karl Geiger gesehen, das ist ja wohl sehr schwierig. Und auch die Allergrößten, wir erinnern uns an Gregor Schlierenzauer, bei ihm war das mal ein bisschen das Problem mit dem Gewicht. Da war es dann vielleicht mal das eine andere Gramm zu wenig, dadurch fehlte es an anderer Stelle und man ist komplett erstmal lange Zeit weg. Martin Schmidt hatte die Probleme damals mit, der hat seine Sprungform verloren. Das kann auch so erfahrenen Springern wie Karl Geiger und Andy Wellinger passieren und da sind Fachleute dran, das zu korrigieren, aber es ist schwer, es ist sehr schwer.
Ja, Gregor Stirnsauer hat ja lange herumgesucht, auch mit verschiedenen Trainern und bei Gregor Stirnsauer war dann auch die Geschichte mit der Bindung, erinnere ich mich, wo Simon Ammann da was gefunden hatte und das den Sprungstil von Schlierenzauer eben nicht unterstützt hat, den von Ammann schon. Viele kleine Details. Aus deutscher Sicht, Philipp Raimund, der hat sich, finde ich, Leuchte. Ich habe den irgendwie immer so als, naja, bist halt vierte, fünfte, sechste Kraft in Deutschland, aber der hat sich eigentlich, wenn es sowas gibt, linear verbessert von Jahr zu Jahr. Würdest du da zustimmen?
Absolut, absolut. Er ist ja noch jung. Er ist jetzt 25 und er ist eigentlich in den vergangenen Jahren der Einzige gewesen, der von den jungen Leuten nachgerückt ist und sich dauerhaft etabliert hat. Ein Pius Paschke kam erst sehr spät in die Weltspitze, auch ein Felix Hoffmann, der ist das Gegenbeispiel zu Wellinger und Geiger. Da sieht man, er ist 28, man kann über viele Jahre hinweg wirklich im grauen Mittelmaß springen, stellt irgendwas um und auf einmal hat man den Schlüssel gefunden, ist in der Weltspitze. Philipp Raimund hat einen sehr, sehr arbeitsreichen Sommer hinter sich, hat an vielen Stellschrauben gedreht, das geht alles in die richtige Richtung. Er ist ein bisschen ruhiger geworden, ist immer noch ein angenehm flippiger Typ, sehr sympathischer, offener Kerl, aber er macht im Moment sehr, sehr viel richtig und das zahlt sich absolut aus.
Weil die Stimmung, also auf der einen Seite stelle ich es mir natürlich gigantisch vor, wenn du als Lokalmatador da reinhupfst in diesen Kessel, auf der anderen Seite natürlich, wie du sagst, das ist eine Melange aus so vielen Dingen, das Skispringen, da ist schon auch ein bisschen Druck auf dem Kessel für alle Beteiligten und das finde ich dann bemerkenswert. Hoffmann ist ja auch gut gesprungen, aber Philipp Raimund, dessen Bärtchen mich irritiert und dessen Dialekt mich ein bisschen irritiert, der ist kein Bayer, oder? Ist er schon ein Bayer?
Ja, er ist Exil-Bayer sozusagen. Er ist eigentlich Schwabel in Göppingen geboren und mit Eltern. Sein Cousin spielt übrigens bei Fortuna Düsseldorf Profifußball, was jetzt nicht so erfreulich ist. Luca, dort Stuttgart rübergekommen, aber die ganze Familie ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz netter Clan und und sein Bart irritiert nicht ansatzweise wie der Bart von Konstantin Schmid, den wir wahrscheinlich heute auch nur nochmal in der Quali sehen, vielleicht sogar morgen noch im Wettkampf. Aber jetzt auch so ein anderer Fall. Er war auch mit 18, 19 sehr, sehr stark beim Weltcup-Team, feste Größe und da geht seit 3, 4 Jahren gar nichts mehr. Er war eigentlich einer der jungen Leute, die wir jetzt da oben brauchen. Also wir dürfen nicht vergessen, wir hatten jetzt nur zwei Leute im zweiten Durchgang Oberstdorf. Das ist zuletzt 2009 passiert. und nach dem Rücktritt vieler arrivierter Springer, wie in den letzten Jahren Severin Freund, Richard Freitag, zuletzt Eisenbichler und Laie, die fehlen uns alle. Und wir können eigentlich vom Glück sagen, um da schon mal ein bisschen weiterzufassen, dass es bei Olympia keinen regulären Teamwettbewerb mit vier Leuten, sondern nur ein Superteam geht, weil ein Teamwettbewerb derzeit, da sind wir dünn aufgestellt.
Ja gut, der Teamwettbewerb im Moment eine Sache wahrscheinlich für die Slowenen und vielleicht können die Österreicher ein bisschen dahin riechen und vielleicht die Japaner, die eigentlich in der Breite spitzer geworden sind, wie Berti Vogts vielleicht gesagt hat. Sag bitte was Nettes, was Positives, aber wenn du sagst, ihr habt nur zwei, also wir, dann das ist für dich aus deiner Sicht natürlich richtig, zwei Deutsche. Wir Österreicher hatten mehr Leute im zweiten Durchgang und da freut mich vor allen Dingen der Jonas Schuster, mit dessen Vater, mit dem Werner Schuster, ich hier auch vor ungefähr einem Jahr, also nicht ganz ein Jahr her, mal geplaudert habe. Und da finde ich, ist auch ein Beispiel, du musst einfach dranbleiben. Ja, der war im letzten Jahr, glaube ich, auch schon in der nationalen Gruppe dabei, hat es dann manchmal geschafft, manchmal nicht. Der Embacher gefällt mir extrem gut und Joe Fenig wird mir übermittelt, habe ich in der Zeitung gelesen, ist eine Wettkampfsau. Also den Österreichern ein bisschen zweifelnd hergekommen, Breutz muss schon mithelfen, aber ich finde, Österreich steht nicht schlecht da, Leuchte.
Stehen super da, Jonas Schuster, toller Springer, bin ich ein bisschen neidisch, dass er nicht für Deutschland springt. Er hätte es ja theoretisch machen können.
Vater, ist die Mama Deutsche oder wie? Ist die Mama Deutsche?
Nee, aber ich komme aus dem kleinen Walsertal. Das ist ja, mein Gott, also jetzt will ich mich auch noch nach dem alten Plovdiv mit den Österreichern anlegen, mit irgendwelchen biopolitischen Themen. Aber auch Werner Schuster ist in Oberstdorf geboren, weil es ja im kleinen Walsertal kein wirkliches Krankenhaus gibt. Ja, und der Sohn von Stefan Horngacher, Amadeus Horngacher, der springt ja auch für Deutschland. Da ist noch nicht absehbar, dass er mal in die Weltklasse kommen könnte. Ja, einen wie Jonas Schuster könnten wir sehr gut gebrauchen. Er springt für Österreich. Gute Entscheidung für ihn. Wer sich da durchsetzt und das Weltcup-Team schafft, ist in der Regel auch in der Weltspitze. Und ich glaube, die müssen sich keine Sorgen machen. Ein Stefan Emberger, Embacher springt gerade wirklich in die Weltspitze. Er war zweimal vor Juniorenweltmeister, aber auch da braucht man einen Schritt, um ganz vorne reinzukommen. Und jetzt zur Tournee sind auch Joe Fenig und Hörl, die in den Wochen vorher wenig zusammenbekommen haben, auf einmal wieder dabei. Und Stefan Kraft darf man auch noch nicht abschreiben. Im COC gewinnen die Österreicher auch mit der B-Mannschaft alles Mögliche im drittklassigen FIS Cup. Sind, glaube ich, 9 Österreicher und im besten 10. Also das sind wirklich Luxuszustände im Vergleich zu dem, was im deutschen Springen von sich geht.
Ja, wenn wir wenn wir nach Garmisch gesprochen hätten, wäre das Gespräch anders ausgefallen, weil Garmisch ist eine Chance, die den Österreichern nur wirklich in Jubeljahren liegt. Und jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit Tour gesagt habe und nicht Tournee, weil das wollte ich dich auch noch fragen. Du bist ja generell für den nordischen Wintersport beim Sportinformationsdienst. Hast du den ganz großen Überblick? Ich verstehe das Teilnehmerfeld der Tour de Ski in diesem Jahr nicht ganz. Ich habe den Eindruck, ist überhaupt die gesamte Weltspitze dabei? Bei den Frauen ist es Jesse Diggins, die am Start ist. Bei den Männern fehlen mir dann doch ein paar gute Norweger. Habe ich die übersehen oder ist das Feld in diesem Jahr schwächer als in den letzten Jahren?
Es ist ein gutes Feld, aber es fehlen einige Top-Leute. Also bei den Frauen zum Beispiel die Sprint-Welt- und Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden, die auch ganz klar sagt, Olympia ist zu nah dran. Ja, und ich möchte lieber noch trainieren und das ist in Olympiajahren immer so, dass die Tour de Ski ein bisschen vom Teilnehmerfeld abfällt. Sie wollten das ganze Jahr quasi auf das Niveau einer Vierschanzturnier im Skispringen heben. Das ist nicht ganz gelungen. Es ist eine tolle Sache, auch wenn es dadurch immer ein bisschen leidet, dass es immer verschiedene Austragungsorte gibt und in diesem Jahr auch nur 2. Das Feld wäre normalerweise noch schlechter, wenn nicht viele Leute es gerade noch als Olympiatest nehmen wollen, weil jetzt auch die letzten Rennen der Tour de Ski auf den Olympialäufen in Tezero von 2026 gelaufen werden, wo es dann auch in einem etwas mehr als einem Monat dann um olympische Medaillen geht. Das heißt, da gibt es noch durchaus diesen Testcharakter. Das Feld ist gut. Wir Deutschen sind ein bisschen gebeutelt. Laura Gimler fehlt, Viktoria Kahl ist ein leidiges Thema. Das ist ein Unding, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht, dass es da immer noch nach mehr als einem halben Jahr kein Urteil gibt und die Vicky da allein trainieren muss. Und ja, also aus deutscher Sicht ist es ein bisschen ärgerlich, zumal auch die deutschen Männer derzeit sehr, sehr weit von der Weltspitze weg sind. Aber ja.
Leuchte, du bist jetzt in Kochel am See, aber das kann es ja nicht gewesen sein für dich. Wirst du auch Innsbruck und Bischofshofen betreuen und wo wirst du dann Quartier aufschlagen?
In Bischofshofen, fangen wir damit an, sind die deutschen Journalisten, die auch jedes Jahr weniger werden. Das ist noch ein kleines Häufchen der Aufrechten. Wir sind jedes Jahr in Görlich an der Salzach, weil Bischofshofen ist so ungefähr vom touristischen, naja, noch eine ganze Ecke unter Garmisch. Wirklich, also ich weiß nicht, ob du kennst.
Sapsche, das ist dann Sapsche, glaube ich. Nicht mal mehr Plovdiv, sondern Sapsche.
Ja, also das Schönste an Bischofshofen ist der Bahnhof Richtung Salzburg. Also deshalb sind wir in Görlich an der Salzach, das ist so ein kleines Städtchen ganz in der Nähe, sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schöne Lokale, da hält man es gut aus. Und in Innsbruck, ich mag Innsbruck sehr, sehr gerne, eine sehr schöne Stadt, aber da bin ich jetzt auch nebenan in Tower, was auch ein kleines Städtchen ist, aber schöne Hotels, ein wunderbarer Italiener dort. Vierschanztournee ist auch für Journalisten, auch wenn man ein bisschen fahren muss, ein sehr entspanntes, sehr, sehr schönes Event. Eine Tour de France, die du eben erwähnt hast, da fährt man weitaus mehr und hat weitaus mehr Stress. Vierschanztournee ist was Schönes, wenn man schon Silvester abseits der Heimat sein muss.
Und wenn du mit diesem kleinen Seitenhieb erlaubst, bei der Tour de France hast du auch Kaiser an der Backe. Das ist natürlich manchmal sehr unterhaltsam, aber manchmal auch anstrengend.
Ja, man kann so sagen, ja.
Ja, na, Leute, danke herzlich. Wünsche dir ein schönes Springen, wünsche dir einen guten Rutsch. Und ja, vielleicht melde ich mich nach Bischofshofen nochmal, weil zu besprechen gibt es viel. Kurze Pause, bin schon 7:42.
Hier ist Silvio Heinevetter und ihr hört Sportradio 360.
Das ist die Big Show 742. Die NFL nähert sich der Playoff-Phase. Game Day 18 steht nur aus. Und ich freue mich, dass wir in der letzten Woche schon eine fantastische Runde beieinander haben. Andreas, in dieser Woche nehme ich mich mit rein. Es ist eine Viererrunde mit Andreas Rechner. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Mit Nicolas Martin. Hallo, Nicolas.
Hallo.
Und mit Christian Schimmel. Hallo, Christian.
Einen wunderschönen, as always.
As always, wenige Minuten vor Beginn unserer Aufzeichnung, das ist jetzt apropos of nothing, aber wenige Minuten vor Beginn unserer Aufzeichnung habe ich gelesen, dass Eli Manning auf der Shortlist für die Einführung in die in die Football Hall of Fame natürlich ist. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Christian, ob er worthy ist. Weil ja, zweimal Super Bowl, aber nein, irgendwie Regular Season. Ich glaube, er hat es mit den Giants ja nur zweimal in die Playoffs geschafft. What say you, Christian Schimmel, and what say the rest?
Ich glaube, wie man die Frage am allerwenigsten stellen sollte, ist jemanden, der es mit den Chargers hält. Weil dazu
da
müsste
schon vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Dazu müsste gesagt sein, dass Eli Manning bzw. die Manning Family damals entschieden hat, nicht nach San Diego zu gehen im Draft. Und es gibt dieses unfassbar schöne Bild, als die Chargers natürlich Manning trotzdem gedraftet haben, das darf man nicht vergessen, um ihn dann allerdings in einem Trade nach New York zu schicken, und die Giants haben dann auf Geheiß der Chargers Philip Rivers gedraftet. In der Klasse, das darf man nicht vergessen, gibt es ja noch einen gewissen Ben Roethlisberger, der lange Zeit aktiv war und die Steelers da auch zu Super Bowls geführt hat. Deswegen, für mich ist er in der Hall of Very Good. Für mich ist er nicht in der Hall of Fame. Man muss tatsächlich sagen, diese Super Bowl-Momente, die er hatte, auch die Playoff-Runs, die gehören zu den am klatschesten Momenten im Football. Mir fällt da tatsächlich in das deutsche Wort so ein bisschen. Es war ja nicht nur der Helmet-Catch von Tyree, es war auch diese Corner-Route auf Manningham im Super Bowl, an die ich mich erinnere. Das schon. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Teams unter Coughlin sehr stark eben auch von ihrer Defense gelebt haben. Skillcore würde ich im Nachhinein gar nicht mehr so stark einschätzen, aber es waren auch immer Teams, die den Ball viel auf dem Boden bewegt haben. Für mich ist es borderline. Ich bin mir sicher, dass er reinkommen wird, aber ich würde jetzt nicht zwingend am Rand der Parade stehen und die bunten Flaggen wedeln und Konfetti schmeißen.
Nicola, du sagst, es hängt immer auch damit zusammen, wer noch eligible ist.
Ja, in jedem Jahr ja irgendwie, ne? Also die Frage ist halt in diesem Jahr, wir haben jetzt nicht, also die Liste ist ja doch länger geworden. Wir haben Drew Brees auf der Liste. Ich glaube, Drew Brees geht, wenn wir ein Ranking machen, Quarterback Hall of Fame, dann geht erstmal Drew Brees, dann Eli Manning. Also würde mich wundern, wenn es andersrum geschieht. Wir haben Larry Fitzgerald auf der Liste, den Receiver von Arizona. Wir haben Jason Witten, den ehemaligen Tight End von den Cowboys, Frank Gore, der gefühlt in der ganzen Liga Running Back war, für viel länger als ein normaler Körper das aushalten müsste. Wir haben Willie Anderson, wir haben Torrey Holt, wir haben Luke Kuechly, den Linebacker von den Panthers, wir haben Adam Vinatieri, den Kicker von den Patriots. Dazu noch Eli Manning, Reggie Wayne, Jerry Evans, das ist der O-Liner von den Saints gewesen, Marshall Yanda, Terrace Suggs, Darren Woodson. So, das wird nochmal runtergecuttet. Wie gesagt, also Drew Brees sehe ich da, ich denke mal, Drew Brees geht erstes Mal rein, dann Luke Kuechly, was kann ich mir vorstellen, auch, Larry Fitzgerald auch, so, und dann ist halt die Frage, wie viel Platz ist noch dahinter? Wie gesagt, Eli Manning ist ähnlich wie es Christian gesagt hat, der hat halt seine Periode geprägt, war gefühlt immer ein bisschen im Schatten seines Bruders, die beiden Super Bowls, ja, da waren diese beiden Freak Plays dabei, da war halt auch massives D-Line Play dabei, das Tom Brady immer aus dem Konzept gebracht hat. Ich mache keine Mist, also ich laufe nicht mit den Mistgabeln los, wenn der in die Hall of Fame kommt, aber wie gesagt, ich glaube nicht, also der muss sich halt gegen andere durchsetzen. Das ist nicht wie sein Bruder, das ist nicht wie Tom Brady, das ist nicht wie irgendwann wahrscheinlich ein Aaron Rodgers, die automatisch reinkommen. Er wird meines Erachtens mehr zittern müssen.
Andreas, you be the judge. Und wenn jemand keine Missgaben hat, dann du, Andreas.
Das definitiv nicht, nee. Und übrigens auch sehr schön dein Wortspiel, dass er eligible ist. Aber ich denke, die Realität ist einfach, der hat zwei Super Bowls gewonnen und viele andere Quarterbacks, die in der Hall of Fame sind, können das nicht von sich sagen. Christian hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, diese Playoff-Phasen, die Giants gespielt haben, um in diese Super Bowls reinzukommen, da war er auch einfach fantastisch in diesen beiden Jahren. Und ansonsten würde ich das Argument schon akzeptieren, dass man sagt, wenn man ihn als Quarterback beurteilt, war er sehr gut, vielleicht nicht Hall of Fame, aber wenn er fast immer sehr gut ist und dann zweimal in den Playoffs total on fire und sein Team gegen, auf dem Papier klar bessere Mannschaften zweimal zum Super Bowl führt, finde ich, ist das für mich Argument genug zu sagen, der gehört da schon rein. Auch wenn er natürlich immer mit seinem Bruder verglichen wird und sein Bruder war halt wirklich einer, über den man ja so gerne generational sagt. Er hatte das Problem, dass zum gleichen Zeitpunkt noch ein anderer Quarterback gespielt hat, der auch generational war. Sehr viele Quarterbacks, die in der NFL in die Hall of Fame kommen, für die gilt das nicht mit dem Generational. Und der ist, Eli Manning ist, wie gesagt, für mich einer, weil er hat halt dann zweimal auf der größten Bühne und in den wichtigsten Momenten, die der Sport zu bieten hat, wirklich herausragende Leistungen gebracht.
Und dennoch sage ich, Asante Samuel muss diesen Pass fangen. Und dann ist es nur eine Super Bowl, aber das ist dann schon ein paar Monde her. Jetzt hat der Nikola unvorsichtigerweise Aaron Rodgers in die Hall of Fame gegeben. Und es tut mir sehr leid, dass ich Nikola wieder mit Pittsburgh jetzt um die Ecke komme, aber ich habe diesen letzten Drive gesehen der Steelers bei den Browns. Und völlig problemlos bis zu First and Goal sind, glaube ich, noch 40 Sekunden zu spielen. Und dann wirft Aaron Rodgers vier Bälle, die bis auf einen Meter nicht mal in der Nähe der Receiver der Steelers war. Und ich frage mich, weil er es nicht mehr kann, weil Mike Tomlin sich gedacht hat, das ist der Aaron Rodgers von vor 10 Jahren, ich lasse den einfach mal. Es wurde kein Laufspiel versucht. Ich habe keine Erklärung dafür. Das Einzige, was ich weiß, Nikola, ist, dass die Ravens natürlich die Steelers schlagen werden am letzten Spieltag und die Steelers dann mit 9-8 nicht in die Playoffs kommen werden. Ich bin ein bisschen angefressen, Nikola. Kannst du mich ein kleines bisschen verstehen?
Ja, aber wir müssen jetzt dazu sagen, er hatte keinen DK Metcalf, weil der hat sich ja in Detroit lieber mit auf angeregte Weise mit einem Fan unterhalten. Der übrigens auch ein ganz komisches, also je mehr ich davon sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, das war nicht ganz ungeplant, die Geschichte, aber egal. Calvin Austin fehlt, Daniel Washington war verletzt, dem sind auch irgendwann die Receiver ausgegangen, ja. Also wenn du dann keine, wenn, also wen haben sie denn noch? Valdez Scantling und Thielen? Ja, es ist halt, wenn die keine Separation schaffen, dann das ganze Spiel. Ich meine, ist es ja immerhin schon, wenn du dann an die Goal-Line kommst, was war das Endergebnis? 13-6, ja, also das ist ja nicht nur, ist ja schon mal gut, dass sie über den Platz gekommen sind, weil das war ja das ganze Spiel, war ja eine reine Qual. Die waren so damit beschäftigt, dass sie ja nicht einen Sack kassieren, dass die irgendwie so ein bisschen, also von Sack von Garrett für den Rekord, dass sie irgendwie so ein bisschen neben sich wirkten. Aber wie gesagt, wenn dir irgendwann die offensiven Waffen ausgehen, darfst du dich nicht wundern, wenn es so läuft. Jetzt das Spiel gegen Baltimore, ja, das Problem ist, Derrick Henry scheint so ein bisschen aufgewacht zu sein diese Woche. Die Laufverteidigung der Steelers war jetzt im Hinspiel nicht unbedingt deren Stärke. Ja, schwierige Gesamtsituation, wenn deine Offense ein bisschen am Struggeln ist und deine Defense droht, überrannt zu werden, es könnte schöner laufen. Ich glaube, es gab auch massig Kritik an Tomlin beziehungsweise an die Offense, dass man halt dann dreimal auf Valdez Scantling geworfen hat am Ende. Er hat gesagt, also der ist halt da, dann... Der kann's auch, also wir werfen dann in seine Richtung, da habe ich keine Probleme mit. Ja, schwierig. Man hätte eigentlich mit einem Sieg hätte man alles klar machen können und wäre jetzt gechillt unterwegs fürs letzte Spiel, aber tja, jetzt heißt es ein bisschen zittern.
Also ich kann ja jetzt in dieser Situation mal ruhigen Gewissen sagen, wir haben ja bei Musikradio, sag ich schon, bei Sportradio 360. Bei Musikradio 360 haben wir, glaube ich, noch nie über Aaron Rodgers geredet, aber bei Sportradio 360 schon. Schon vor der Saison darüber geredet, was uns da erwartet. Wir haben in den letzten Wochen, wir haben auch letzte Woche darüber geredet. Ich kann ruhigen Gewissen sagen, ich habe schon mehrfach gesagt, wie Aaron Rodgers heutzutage funktioniert. Deswegen war das null Überraschung, was bei nicht nur beim letzten Drive passiert ist. Aaron Rodgers. Zustand heute ist, der wirft entweder einen Checkdown oder einen Screen auf die Seite oder er wirft einen Slot Fade oder einen tiefen Ball ganz auf die Seite. Das sind die vier Optionen und bei allen diesen vier Optionen geht es darum, dass er den Ball so schnell wie möglich wirft, damit er keine Hits kassiert. Diese letzten Drives, wenn du dir die letzten zwei Drives nochmal anschaust, da ist keine Situation dabei, wo er einen Spielzug sich entwickeln lässt und mal liest, was vor ihm passiert und einen freien Receiver sucht, sondern der Ball kommt raus. Sofort.
Und ja, das ist, was ich mit der Panik meinte vor dem Sack, genau.
Und dementsprechend sieht's dann halt auch aus, da sind halt Pässe auf die Seite, auf die Receiver und die werden so schnell geworfen, dass man überhaupt noch nicht richtig weiß, wo der Receiver landen wird. Offensichtlich hat das Timing dann eben auch gestimmt. Und das Timing ist ja auch zerschossen, weil kein Spielzug ist darauf angelegt, dass der Ball immer sofort geworfen wird. Es geht gar nicht mehr darum, einen freien Receiver zu finden. Man hatte den Eindruck gehabt, und sogar Myles Garrett hat es ja hinterher gesagt, das war ja das Spiel, wo es um den Sack-Rekord ging. Myles Garrett hat es dann auf sich bezogen, hat gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, denen war wichtiger, dass ich nicht den Sack-Rekord in dem Spiel breche, als dass sie das Spiel am Ende gewinnen. Und vielleicht ist ja beides wahr, weil den Sack-Rekord wollte Aaron Rodgers ihn nicht brechen lassen, der wollte nicht gesackt werden. Ja. Und das sieht man und das ist Aaron Rodgers und er hatte in den letzten Jahren diese Tendenz, sogar schon in Green Bay, dass er eine bestimmte Art von Offense gespielt hat, die auf diese paar Passrouten, über die wir jetzt geredet haben, ausgerichtet waren und dass er sonst nichts mehr gemacht hat und sich vom Trainer auch nicht hat reinreden lassen. Deswegen ist er auch nicht mehr in Green Bay und deswegen hat es auch in New York nicht lange geklappt. Aber es findet sich ja immer noch einer, der einen Vertrag gibt.
Ja, ich habe es mit Amüsement gesehen, dass es die Steelers in diesem Jahr sind, Christian.
Vielleicht nicht nur an Rodgers, ne? Wenn man sich die Gesamtbilanz für die letzten 15 Jahre anschaut.
Das könnte natürlich sein. Christian, worum geht's in der AFC noch? Ich habe das Szenario nicht ganz im Kopf, hat Indianapolis noch eine Chance reinzukommen? Ist Indianapolis, wenn sie gewinnen, fix drin? Wie ist da die Gesamtlage? Weil die 6 Teams sind ja, glaube ich, schon fix qualifiziert.
Ja, dann machen wir mal den kurzen Rundumschlag. Indianapolis ist raus. Es ist noch ein Playoff-Spot zu verteilen. Das ist die AFC North. Das heißt, wir wissen sehr genau, wer der Fourth Seed sein wird. Entweder Pittsburgh oder Baltimore. Denver kann den Nummer 1 Seed holen gegen die Chargers, angeführt von Trey Lance, wie ESPN gerade berichtet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Denver da 6 Punkte zum Sieg reichen, ist relativ hoch. Das Gute ist, Trey Lance ist zumindest ein bisschen schneller als Justin Herbert. Das heißt, er kann von dem anrandenden Pass Rush dann weglaufen. Also, wir gehen jetzt mal davon, oder ich würde die Wahrscheinlichkeit für einen Broncos-Sieg relativ hoch einschätzen, denn Justin Herbert spielt auf dem MVP-Level ohne Tackle und ohne Line das ganze Jahr. Danach geht es nur noch um Seeding, beziehungsweise es geht auch nicht mehr um die AFC East, weil die Bills in einem furchtbaren Footballspiel, was ich meiner Meinung nach sehr, sehr gut schön kommentiert habe, in letzter Sekunde gegen Philadelphia verloren haben. Hoffentlich wird es weniger regnerisch nächste Woche. Und dann haben wir noch die Konstellation zwischen Jacksonville und Houston, aber da sehe ich halt eigentlich auch nicht, dass einer von den beiden patzt. Also Seeding zwischen 5 und 7 ist noch relativ offen zwischen Houston, den Chargers und den Bills. Aber die Playoff-Plätze sind relativ fixiert. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass Denver sagt, wir wollen dieses freie Wochenende haben und deswegen relativ volle Kapelle gegen die Chargers schickt.
Okay. In der AFC, Andreas, gibt's in der NFC, pardon. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann könnten die San Francisco 49ers, wenn sie gegen Seattle gewinnen, bis zum Gewinn von Super Bowl, wo sind wir jetzt gerade? Sind 57 oder was kommt jetzt, wie auch immer, immer Heimvorteil haben. Wann hat es denn das letzte Mal gegeben, dass ein Team wirklich zu Hause gewonnen hat?
Das war doch ewig das Thema, dass es noch nie jemand geschafft hat. Ich überlege,
ist
jemandem mal gelungen.
Tampa hat doch zu Hause gewonnen vor ein paar Jahren.
Genau, das war das erste Mal.
Ja. Aber waren die Nummer One Seed? Müssen wir mal gucken.
Das kann sein, dass sie das nicht waren, aber es ist ja tatsächlich jetzt die Situation so, dass sie jetzt dann am Samstag beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Seattle das direkte Duell haben. Und wenn sie Seattle schlagen, hätten sie die gleiche Bilanz, hätten aber den direkten Vergleich gewonnen und liegen deswegen vor den Seahawks. Und dann hätten sie Heimrecht in den Playoffs bis hin zum Finale, was ja dann ein glücklicher Zufall ist, aber kann halt mal passieren.
Und die Rams übrigens haben doch auch zu Hause gewonnen.
Okay.
Aber die waren auf jeden Fall auswärts in Tampa, das weiß ich noch. Das Spiel habe ich kommentiert.
Sind sie für dich aber, Andreas, aufgrund dieser Tatsache, dass sie jetzt eben zu Hause gegen Seattle spielen und dann immer diesen Heimvorteil haben? Ich sehe ja, dass die Patriots zum Beispiel 8-0 auswärts sind, aber 5-3 zu Hause. Sind die San Francisco 49ers für dich Stand jetzt, Andreas, und zu Weihnachten, nach Weihnachten darf man das sagen, sind sie auch Favorit auf den Gewinn des Super Bowls? Und wenn ja, warum nicht?
Wenn sie nicht Favorit auf den Super Bowl sind, und für mich sind sie das nicht, da liegt das schlicht und einfach an dem Problem, das man auch im letzten Spiel wieder wunderbar begutachten konnte gegen die Chicago Bears. Das war ein fantastisches Footballspiel für alle, die Offense lieben, aber beide Defenses sind halt nicht gut und die von den 49ers ist, ja, also ich neige fast zum Wort Katastrophe. Das Problem ist, San Francisco musste vor dieser Saison eine ganze Menge Geld sparen. Das war schon so eine Saison, wo man gesagt hat, naja, wir müssen den Kader auffrischen, weil wir haben zu viele Spieler, die inzwischen so gut sind, dass sie einen Haufen Geld kosten und die können wir uns nicht alle gleichzeitig leisten. Und da war der Plan in der Defense, ja, wir versuchen das mit relativ vielen jungen Leuten, haben sehr viele Spieler für die Defense gedraftet und haben gesagt, okay, das sind ein paar, die ein bisschen Erfahrung haben, viele Rookies, und dann haben wir da Fred Warner und Nick Bosa. Das sind zwei absolute Superstars, mindestens Top 3 auf ihrer Position in der Liga, und die halten den Laden zusammen. Kreuzbandriss, ja. Nick Bosa, Knöchelbruch Fred Warner, Thema durch. Und das waren halt genau die zwei Spieler, die du in dieser Konstellation nicht verlieren durftest. Dementsprechend schlecht sieht die Defense jetzt halt aus. und da ist keinerlei Pass Rush da. Sie sind auch nicht gut darin, den Lauf zu verteidigen, obwohl das gegen Chicago sogar noch einigermaßen akzeptabel funktioniert hat. Die Kehrseite ist halt, es waren ja auch viele Verletzungen in der Offense. Und da haben sie sich durchgewurschtelt über Wochen hinweg. Jetzt haben sie Brock Purdy. Und wenn Brock Purdy Christian McCaffrey hat plus eine weitere Anspielstation, eine weitere zuverlässige Anspielstation, das kann George Kittle sein, der letzte Woche Knöchelprobleme hatte und deswegen nicht gespielt hat, oder Ricky Pearsall, dann flutscht diese Offense. Und das hat man dann auch letzte Woche gesehen. Die waren ja von Chicago nicht zu stoppen. Das ist auch keine herausragende Defense. Also jetzt geht's gegen Seattle. Seattle hat eine bessere Verteidigung. Aber diese Offense von San Francisco hat in den letzten zwei Wochen wirklich auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Und sollten Kittle und Pearsall mit dabei sein, ist durchaus vorstellbar, dass die auch gegen Seattle 30, 35 Punkte machen. Und die müssen die Seahawks auch gegen eine schlechte 49ers-Defense erstmal produzieren. Aber es ist aus meiner Sicht ein sehr offenes Spiel. Und die Defense, wenn wir jetzt über den Super Bowl reden, die Defense wird der Grund sein, warum San Francisco am Ende irgendwann mal gegen irgendeinen ausscheidet, weil gegen eine Offense wie die Rams, die halt richtig gut sind, wenn sie alle dabei haben, ja, wenn Davante Adams und Puka Nacua auf dem Platz stehen, zusammen mit Matthew Stafford, das ist diese Saison schon mal passiert, die überfahren die halt. Also da wird's, das können die halt nur gewinnen, wenn sie 54-52 gewinnen oder so.
Mausert sich der Nikola Seattle schon langsam, vielleicht nicht zur Title Town USA, aber die Mariners waren erstaunlich gut in diesem Jahr in den Playoffs. Jetzt könnten die Seahawks auch relativ weit kommen. Gut, unter Russell Wilson waren sie schon mal ganz, ganz oben. Aber wie gut ist Seattle? Weil ich habe die ein bisschen aus den Augen verloren, Nikola.
Ja, sie haben ein massives Problem. Sie begehen tonnenweise Turnover. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 28 Turnover, zweitmeisten in der Offense in der Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn wir darüber reden, dass du ohne Defense irgendwann mal ein Problem haben wirst, dann reden wir auch darüber, dass du mit, was haben wir jetzt, also 16 Spiele durch, 28 Turnover, also fast zwei Turnover pro Spiel, das ist in den Playoffs irgendwann zu viel. Also das Problem müssen sie in den Griff bekommen. Diesmal war es ein Fumble und eine Interception. Wie du das dann löst, die letzten zwei Wochen hat das Laufspiel besser funktioniert. Nachdem es in der ersten Saisonhälfte nicht so danach aussah. Also wenn du natürlich weniger wirfst, dann senkst du die Chancen auf Interceptions. Das ist dann auch immer selbsterklärend. Aber dieses Turnover-Problem, also das ist das, was sie wahrscheinlich am ehesten beißen wird, auch wenn sie eine Top-Defense haben. Ja, die rettet sie halt trotz der ganzen Probleme. Aber also irgendwann wird sie beißen. Das heißt, sowohl die Seahawks als auch die 49ers haben da irgendwie ihre Sorgenkinder. Deshalb könnte es auch ein ganz unterhaltsames Spiel werden das Wochenende. Aber also Seattle sehe ich auch noch nicht so auf der ganz großen Siegerstraße, eben wegen dieser Probleme. Also ja, es wird reichen für eine Top-Bilanz, aber ob es dann in den Playoffs reicht, wenn man sich das anschaut, die Defense von Chicago ist jetzt auch nicht weltbewegend. Also ja, doch. Also ich meine, das könnten unterhaltsame Playoffs in der NFC werden, zumindest wenn man auf Spielstände wie 51-45 steht. Also wer jetzt in den NFC-Playoffs Sachen erwartet wie ein 13-10, könnte enttäuscht werden.
Es sei denn, die Defending Champions spielen. Philadelphia Eagles, diese spaßbefreiten, was ist das für Bundesstaat Pennsylvania, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Kurze Pause und dann plaudern wir mit Christian, mit Andreas und mit Nikola noch über die anstehenden College-Football-Spiele und über ein ganz spezielles Programm. Auf Wunsch von Christian, was für ein Cliffhanger.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Die Big Show 742 geht weiter mit dem Football und er schnauft schon im Hintergrund. Das ist Christian Schimmel, weil er hat mir zugerufen, wir müssen auch über Michigan reden. Warum denn in Gottes Namen, Christian? Warum denn?
Ja, weil Michigan einen neuen Headcoach hat und irgendwie drehen gerade alle Fans der Wolverines komplett am Rad. Weil es Kyle Whittingham ist. Und Whittingham, der einer der für mich konstantesten, besten Football-Coaches im Land. War jetzt 20 Jahre bei Utah, hat dort mehrere tolle Bilanzen gemacht, ist dort in die Fußstapfen eines gewissen Urban Meyer getreten. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Und nachdem Michigan wirklich sich in unschöner Art und Weise by course, wie es im Englischen heißt, auf Deutsch würde man vermutlich sagen, fristlose Kündigung aufgrund einer schweren Pflichtverletzung, sich vom Headcoach trennen musste, weil dort dann ja Anschuldigungen ja mittlerweile einigermaßen erwiesen sind wegen Bedrohung und Gewalt und etc. gegenüber Sharon Movan. Also eine unschöne Geschichte. Langweilig wird's nicht bei den Wolverines. Übrigens hat Harbaugh, der jetzige Chargers-Headcoach, den damals in den Coaching-Staff geholt als Tight-End-Coach. Sportlich war es eher so mittelmäßig erfolgreich. Warum die Fans jetzt aber so outraged sind, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Das ist jetzt nicht die, wie soll ich denn sagen, die flashy Lösung. Aber ich glaube, dass Whittingham genau der richtige Mann für Michigan ist. Und das, wir haben jetzt in der Big Ten 2 von 3 Programmen mit Head-Coaching-Changes. Penn State, also 2 von den 3 größten Programmen. Penn State hat Campbell geholt, den man jetzt mal nach ewiger Zeit von Iowa State losbekommen hat. Ich glaube, das wird sehr interessant die nächsten Jahre.
Helft mir bitte, ich habe das ein kleines bisschen, wie du Michigan gesagt hast, habe ich mir gedacht, Christian, okay, Alabama, warum auch immer. Ist Michigan, also wenn Alabama für mich das fast prominenteste Programm ist, ist Michigan da eigentlich auf derselben Ebene?
Oder für mich ja, für mich ja. Es gibt Blue Bloods, jetzt können wir Andreas und Nicola widersprechen. Ohio State, Notre Dame, Michigan, USC war es lange Zeit, Oregon gehört da mittlerweile fast rein, Clemson, Florida State nicht wirklich, weil historisch gesehen Clemson kein wirklich überragendes Programm war. Wen habe ich vergessen? LSU? Ja, Texas?
Alabama hast du tatsächlich weggelassen.
Und Alabama, okay. Also, und dann gibt's noch ein paar, ihr könnt ja gerne jetzt reingrätschen, was da noch dazugehört, aber das sind so die größten Namen im College Football.
Und natürlich regionalbezogen, ne? Also die Michigan und Ohio State halt als die dominanten Teams in der Big Ten mit dem Duell zwischen beiden am Ende einer jeden regulären Saison zu Thanksgiving. Ich glaube, das, also was Whittingham angeht, natürlich ist es vielleicht nicht für der Shiny Name für viele. Ja, auf der anderen Seite müssen, also wenn ich jetzt Michigan wäre, ich würde mich freuen, wenn die Schlagzeilen endlich wieder rein sportliche, langweilige sportliche sind. Ja, weil die rennen gerade von einem Skandal in den nächsten. Wir dürfen nicht vergessen, Harbaugh jetzt Headcoach bei den Chargers, der wurde ja erst, also der ist ja schon bis 2028 gesperrt im College und hat ja jetzt im Sommer nochmal 10 Jahre draufbekommen. Also der wird nie mehr im College coachen. Wegen der Geschichten mit dem Science, mit dem organisierten Science-Stealing und wie die Ermittlungen dann ergeben haben, war dann quasi alles, was eine Regel ist, ist darum gebrochen zu werden. Also das war anscheinend eine Einstellung, die gar nicht ging bei Michigan. Davor gab es diesen Hacking-Skandal vom Offense-Coordinator, der sich irgendwie in diversen Universitäten eingeloggt hat mit gestohlenen Passwörtern, um irgendwie auf den Studentenseiten die Bilder und Videos von Studentinnen runterzuladen. Der hat seitdem auch nicht mehr gecoacht. Der wird sein Leben wahrscheinlich auch im Knast beenden. Also das sind die Schlagzeilen, die Michigan neben der Meisterschaft vor ein paar Jahren hauptsächlich geschrieben hat. Wenn ich jetzt also Michigan bin und ich habe Whittingham und Whittingham, klar, der wird sich umstellen müssen, weil in Utah war wahrscheinlich immer so der liebe Underdog in der Pac-12, weil die Pac-12, das ist halt USC, Oregon, Washington, so die großen Namen, und Utah, ich will jetzt nicht sagen, das sind die Jungs aus der Provinz ein bisschen, aber so die Richtung, auch wenn sie immer wieder ein Bein gestellt haben, mal Nummer 2 waren und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt Whittingham kommt, ein Programm aufbaut, das jetzt vielleicht eine andere Attitüde hat, mit einem Spielstil, der Michigan vielleicht gar nicht so fern ist, ja, also Utah war ja immer physisch, dann dann ist es, glaube ich, kein schlechtes Ding. Die Frage ist halt, wie lange macht er? Weil eigentlich hat er ja gesagt, ich will nicht coachen, wenn ich über 65 bin. Jetzt ist er 66, ist ja eigentlich bei Utah zurückgetreten. Dann kam der kleine Skandal bei Michigan und er bekam den Anruf. So, das heißt, wie lange geht das jetzt? Coacht er jetzt wie Pete Carroll bis in seine 70, bis er 70 ist oder mehr? Aber wie gesagt, wenn ich aus der Perspektive von Michigan, ein etablierter Coach, der mir den Laden aufräumt, ist mir viel wichtiger als irgendein shiny Name, wo der Zirkus in der Stadt ist. Wie gesagt, Whittingham wird sich eher an Medien in Michigan gewöhnen müssen, weil halt der Anspruch ist, man spielt ganz vorne mit, nicht nur in der Big Ten, sondern auf der globalen Bühne. Aber die müssen weg von diesen Skandalen, die sie die letzten Jahre erschüttert haben. Und da klingt Whittingham erstmal nicht falsch.
So, Andreas, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Wir stehen jetzt also vor dem Viertelfinale. Und was mich ein bisschen irritiert, ist, dass jedes Viertelfinale ist eine andere Bowl dann, ja. Also wir haben die Cotton Bowl, glaube ich. Wir haben die Orange Bowl. Wir haben die Sugar Bowl und wir haben die Rose Bowl. Ist das so ein bisschen wie dieser NBA Cup, von dem niemand genau weiß, warum der mitten in der Saison ausgetragen wird? Oder ist das jetzt auch wieder einfach traditionell gewachsen, dass am 1. Januar eines Jahres meinetwegen der Orange Bowl ausgespielt werden wird? Der Orange Bowl in diesem Jahr übrigens Oregon at Texas Tech.
Ja, also im College Football gab es ja als allererstes mal traditionell überhaupt kein Finale. Das ist ja erst irgendwann in den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere, eingeführt worden. Vorher gab es einfach nur eine Rangliste und wer am Ende die Nummer 1 war, war am Ende die Nummer 1. Trotzdem ist die Saison immer beendet worden mit Bowl-Spielen und die großen Bowl-Spiele, da sind dann halt auch wirklich die Top-Mannschaften für eingeladen worden und die fanden dann meistens am 31.12. und 1. Januar statt. Dann wurde erst ein College-Finale eingeführt, dann College-Playoffs mit weniger Runden und inzwischen College-Playoffs mit mehr Runden. Und was man dann gemacht hat, ist, diese ohnehin schon existierenden Bowl-Spiele sind halt Teil dieser Playoffs geworden und die Veranstalter von den Bowl-Spielen kriegen dann halt, von den Top-Bowl-Spielen kriegen dann halt tatsächlich auch große Playoff-Spiele von den besten Mannschaften gegeneinander. Aber die Bowls haben ihre traditionellen Namen behalten. Das ist dann halt jetzt nicht nur das Viertelfinale, sondern das ist dann halt das Viertelfinale in Verbindung mit einem der großen Bowls. Da wird dann aber immer, wer hat welche Qualität von Playoff-Spiel, das wird dann so ein bisschen durchrotiert. Das ist nicht immer das Finale im gleichen Bowl, sondern die größten Bowls untereinander, die kriegen den, die rotieren da halt durch. So hat sich das entwickelt. Das heißt, es ist tatsächlich eine traditionelle Geschichte. Man hat also einerseits das Bowl-System beibehalten und es andererseits in die Playoffs integriert.
Die Liga heißt ja auch nicht mehr NCAA 1A, sondern NCAA FBS und FBS ist Football Bowl Subdivision. Also das ist der Bowl an sich ist auch im Namen der Liga verankert und zwischendurch hatten wir den Rose Bowl als Finale oder den Sugar Bowl als Finale, dann wurden sie zurückgesetzt auf Halbfinals und dann hat man halt das Finale nochmal eine Woche später durchrotiert am Ort des Rose Bowls, also zum Beispiel jetzt in Pasadena, am Ort des Sugar Bowls in New Orleans und so weiter und so fort. Und der Rose Bowl traditionell am 1. Januar war ja morgens noch in Pasadena irgendeine so eine Riesenveranstaltung ist, so in den Straßen von Pasadena, also das ist ja hier diese, wie heißt es, irgendwas auf Roses?
Die Rose Parade,
genau. Das ist ja ein Gesamt-Happening da in Pasadena, auch unabhängig vom Football. Und dementsprechend ist es schön, dass die Bowls da, dass der es wieder am 1. Januar ist. War halt traditionell Big Ten gegen, also zuletzt Big Ten gegen Pac-12. Man versucht, glaube ich, noch halbwegs so zu setzen, aber deshalb ist Indiana auch im Rose Bowl, aber Alabama halt nicht, also kommt halt wegen der Playoffs sowieso nicht mehr, aber man hat immer versucht, das ein bisschen traditionell aufrecht zu erhalten. Inzwischen ist es halt nur noch bedingt möglich. Aber also sofern es geht, probieren sie es halt, dass halt in Georgia im traditionellen SEC-Standort Sugar Bowl spielt oder halt Indiana im traditionellen Rose Bowl.
So rum. Christian, gibt's noch sowas? Das sind ja alles Multimillionen, vielleicht sogar Milliarden, lassen wir mal Multimillionen Dollar Unternehmen, diese Universitäten. Gibt's da noch überhaupt so etwas, gerade auch im aktuellen Kontext, wie eine Cinderella-Story? Also ich brülle jetzt einfach mal Ole Miss raus und denke mir wahrscheinlich auch eine funktionierende Maschine, die einen gigantischen Umsatz hat, von dem selbst der glor- und ruhmreiche FC Bayern München nur träumen könnte.
Am ehesten ist es Indiana. So bizarr, wie es auch klingt.
Absolut nichts kommen, ja. Weil die aus dem absoluten Nichts kommen.
Genau. Du hast da nicht gewonnen, du gewinnst da nicht und du wirst da nicht gewinnen. Das war lange die Story von Indiana. Und dann wird Chris Cignetti vorgestellt, für mich auch mit das interessanteste Matchup jetzt unter der Woche, weil der war 3 Jahre lang Positionscoach bei Alabama, ist da aber nie drüber hinausgekommen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr und ist dann in die FCS gegangen, ist dann zu James Madison gegangen und ist dann bei Indiana angetreten. Und so dann der ersten Sätze, die ich von ihm halt sehr eingeprägt haben, ist halt bei einer Pressekonferenz, Google me, I win. Und dann hat, man muss sagen, Selbstbewusstsein schön und gut, aber der hat mehr als abgeliefert. Das ist natürlich nur in diesem Kontext möglich, wo wir quasi einen nahezu komplett freien Markt haben. Ja, es gibt eine theoretische Cap-Beschränkung von 20, 22 Millionen pro College-Team pro Jahr. Der hält sich genauso wenig früher dran, wie früher genauso Spieler bezahlt worden sind. Also machen wir uns nichts vor. Die einen sind cleverer, die anderen sind etwas weniger clever. Und Indiana ist aus dem Nichts gekommen, hat mit Fernando Mendoza einen Transfer-Quarterback bekommen, der letztes Jahr bei Cal war, der die Heisman gewonnen hat, der sehr wahrscheinlich sich schon mal einige Klamotten in Schwarz und Silber aussuchen darf, wenn die Raiders das machen, wovon die alle ausgehen am kommenden Wochenende, und hohe Wahrscheinlichkeiten hat, als Nummer 1 Draftpick zu gehen. Das ist übrigens auch das Interessante, dass wir tatsächlich von potenziell die drei höchsten Quarterbacks jetzt alle im Viertelfinale sehen werden. Also Cinderella Stoller, eher Indiana, Ole Miss, das Chaos hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal kurz angesprochen. Und Texas Tech, auch wenn die über Jahre nichts gewonnen haben, das letzte Mal, als Michael Crabtree gut war, taugt auch nicht als Cinderella.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, das AP-Ranking von, also was Andreas angesprochen hat, da wurde nicht ausgespielt, der Meister, sondern der Meister wurde quasi bestimmt, das AP-Ranking seit 1945, also ich weiß nicht, seit wann es das gibt, aber sei auf jeden Fall, erstmals erscheinen die Hoosiers 1945 drin und mit insgesamt seit 80 Jahren sind sie am Ende der Saison 7-mal gerankt worden in den Top 25. Ja, nur um mal so eine Größenordnung zu haben. Und die beste Position war 45 und 67 an Nummer 4. Das ist die Geschichte von den Indiana Hoosiers, die offiziell mit ersten Ergebnissen dokumentiert ist seit 1887, ging wohl los 1885. Ja, 140 Jahre, nie in den Top 3, jetzt sind sie Nummer 1 und haben eine ganz große Chance auf den Titel. Also das wäre für mich auch die Cinderella-Story.
Ich möchte nur ganz kurz noch sagen, dass ich das nie verstanden habe, dass es eben diese Poll gibt und dass sich alle, Andreas, danach richten. Haben die das nur akzeptiert, weil es einfach zu viele Universitäten gibt, zu viele Colleges gibt, dass die da sich gemeinsam mal dagegen, also dass die gemeinsam dagegen aufbegehrt haben, weil das ist doch komplett, das ist random einfach. Das ist kein sportliches, das ist wie beim Turnen in früheren Zeiten, wo die Kampfrichterin oder der Kampfrichter dann sagt, na, hat mir jetzt nicht so gut gefallen und eigentlich war es eine perfekte Turnübung. Also diese Beliebigkeit, dass das so lange durchgegangen ist, das ist mir immer schon ein großes Rätsel gewesen, Andrea.
Ja, und es gibt's ja immer noch. Also ich meine, wer legt denn die Ranglisten fest, die dazu führen, dass Indiana auf Nummer 1 ist? Das Einzige, was wir haben, ist, dass jetzt eben über die letzten 30 Jahre es Finals und jetzt halt Playoffs gab. Und ansonsten sind das immer Ranglisten, aber das ist ja nicht nur im Football so. Das ist ja auch im Baseball so und im Basketball so. Ein Teil des Problems ist halt, dass dieses Scheißland so groß ist. Und du hast halt einfach so viele Kandidaten, die da mitspielen und die können unmöglich alle gegeneinander spielen. Die Ligen, und das war ja die ursprüngliche Idee mal, die Ligen waren ja regional begrenzt, sodass man halt große Ligen hatte. Und dann gab es 5 oder 6 davon und die besten Mannschaften davon haben sich dann halt am Ende da getroffen und nur die in der gleichen Liga waren, haben einigermaßen regelmäßig gegeneinander gespielt. Deswegen mit diesen Quervergleichen, das war halt schlicht und einfach nicht anders möglich, aber Nicola hat es ja gerade eben ganz schön erzählt, 1945 gab es dann schon eine Rangliste und man fragt sich ohne Fernseher, wer eigentlich von wem was sehen konnte. Ja? Und worauf die Ranglisten damals beruht haben, klar, dann gab es natürlich Journalisten, die davon berichtet haben und es gab Radioübertragung, ja, aber mehr halt auch nicht. Und die Wahrheit ist schon, dass diese Ranglisten natürlich auch ein bisschen fragwürdig sind. Es gab ja immer einen Coaches Poll und es gab einen journalistischen Poll. Ich glaube, die gibt es auch immer noch beide.
Genau, AP ist Associated Press, also sind die Journalisten.
Ja. Und bei den Trainern würde ich auch davon ausgehen, dass die Trainer halt die Mannschaften kennen, die sie entweder selber trainieren, für die dürfen sie nicht stimmen, oder die, gegen die sie gespielt haben. Welcher College-Football-Trainer hat während der Saison Zeit, sich die 10 oder 5, ist ja eine Top-25-Liste, du müsstest ja eigentlich jede Woche überprüfen, ob deine Top-25 eine gute Leistung gebracht haben, kann sich ja kein Mensch alles anschauen. Also da war halt schon auch immer das Problem mit dieser etwas größeren Beliebigkeit, aber es gibt natürlich eine Menge Berichterstattung, man hat Statistiken, die man zu Rate ziehen kann und so weiter und so fort. Und so war das dann halt ein Konglomerat aus allen möglichen Stimmen, die da zusammenkamen, und am Ende muss man dann auch ganz ehrlich sagen, das, was in den Ranglisten bei rauskam, war jetzt nicht ewig weit von der Wahrheit entfernt. Also, dass dann da auf einmal eine Nummer 10 sich als besser als die Nummer 1 herausgestellt hat, am Ende der Saison mit all dem, was vorher passiert ist, ist eher selten passiert. Ne? Also, das ist, das hat schon eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das Problem war halt immer, als es kein Finale gab, da gab es teilweise geteilte Meisterschaften. Ich glaube, 91 waren Washington und Miami Meister, die einen im einen Poll, die anderen im anderen Poll, die durften sich beide Meister nennen. Dann wurden Playoffs eingeführt und dann hast du halt die Diskussion, kommen zwei Mannschaften ins Finale, beschwert sich der Dritte, dass er eigentlich reingehört. Zwischenzeitlich waren dann halt 4 Mannschaften in den Playoffs, dann beschwert sich der Fünfte und jetzt haben wir 16 Mannschaften in den Playoffs und dann beschwert sich der 17.
In dem Fall Notre Dame, die gar keinen Bowl mehr gespielt haben, weil sie frustriert waren, dass sie nicht reingekommen sind. Ja.
Ja. Und im College Basketball, in diesem großen Turnier, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher waren es mal 64 Mannschaften.
Jetzt sind es 68, glaube ich.
Ja. Dann 68, dann haben wir uns drüber beschwert, dann gab es die Diskussion, dass der 69. beschissen wurde. Also irgendeiner wird immer beschissen in dem System. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und dann kann man aber wunderbar diskutieren und dann funktioniert es ja wieder.
Mit der kleinen Einschränkung im Basketball, finde ich, im Basketball ist, glaube ich, jeder Conference-Meister dabei. Da ist aber auch nicht eingeteilt zwischen den, also Football hat ja mehr Divisionen, hat ja noch Ligensysteme quasi im Football. Also es gibt ja die Bowl Subdivision, darunter die Championship Subdivision, also was für die 1AA war. Und das hängt davon ab, wie groß sind die Stadien, wie viele Stipendien vergeben sie und so weiter und so fort. Man kann auch hochsteigen, wie zum Beispiel James Madison es getan hat. Ist jetzt alles ein bisschen komplex. Also es ist kein Auf- und Abstiegssystem, wie wir es jetzt klassisch aus Europa kennen. Im Basketball sind die ja alle auf einem Level quasi, weil Basketball ist logischerweise kleiner durch die kleineren Kader. Und ich bin der Meinung, da kommt jeder Meister rein. Was schon mal eine Riesendiskussion ist, die wir in Football nicht führen, weil halt nicht jeder reinkommt. Aber aber es ist herrlich, wie inzwischen, es sind mehr Teams, wir diskutieren trotzdem. Also jedes Jahr, wenn das Selection Committee, also es sind ja wirklich Menschen, zwischendurch wurde das Ranking ja mal auch mit von Computern erstellt, dass es BCS war. Seitdem es Menschen sind, also es ist nicht wirklich besser geworden, weil die teilweise auch einfach intransparent sind und dann zählt Head-to-Head mal nicht und dann zählt's mal doch und ach, das ist tatsächlich etwas, was, wenn man selber von College-Football begeistert ist, dann sieht man drüber hinweg, das ist etwas, das kriegst du jemanden, der sich erstmal nicht für College interessiert und der dich fragt, wieso schaust du denn das? Das kriegst du jemanden hier in Europa nicht vermittelt. Hm.
Was uns Christian?
Also wer das jetzt hört und sich denkt, ihr habt doch mal alle an der Murmel. Ja, haben wir. Ja. Aber wir stehen dazu.
Ja, natürlich. Wir alle haben in irgendeiner Art und Weise einen an der Murmel. Christian Schimmel hingegen hat die gute Glaskugel und wird uns jetzt verraten, sollten wir uns nächste Woche in dieser oder ähnlicher Besetzung wieder zusammentreffen, welche für College-Teams werden still standing sein, Christian?
Ich gehe relativ klar mit Ohio State over Miami.
Ich schreibe mir das auf, ja, Ohio State, bitte.
Also auch, ja, relativ deutlich. Oregon gegen Texas Tech, das ist, wird am 1. Januar um 18 Uhr stattfinden, also zu einer wirklich netten deutschen Zeit. Oregon wird, ich glaube, knapp Texas Tech schlagen, aber das wird sehr eng. Mhm. Alabama gegen Indiana wird brutal interessant, und wenn ich die Line sehe und sehe, dass Indiana irgendwie mit 7 Punkten Favorit ist, auch das Dinge, die allein vor 5 Jahren komplett unvorstellbar gewesen wären. Indiana holt das Team of Destiny. Und das Ding ist halt, Ole Miss mit dem alten Coaching-Staff ohne Ärger hätte ich über Georgia gesehen. Das ist jetzt langweilig, weil es sind jetzt, glaube ich, alle Favoriten, die ich weitergetippt habe, aber ich würde vor allen Dingen sagen, dass Bama gegen Indiana und Oregon gegen Texas Tech sehr eng werden.
Moment, hast du jetzt Georgia oder Ole Miss gesagt?
Georgia.
Georgia, okay, ist notiert. Die letzte entscheidende...
Alle, die Angst haben vor diesen NFL-Playoffs, wo es dann möglicherweise sehr punktereiche Spiele geben wird, vor allem in der NFC, die können im College-Football darauf hoffen, dass da vielleicht auch mal ein 13-10 dabei ist.
Okay.
Also ja, und vielleicht noch ein Punkt. Also, ja, ich habe es ja angesprochen, Mendoza wird im Draft sein, von Indiana der Quarterback, und dann ist die Frage Ty Simpson von Alabama und gegebenenfalls auch der Quarterback der Oregon Ducks. Also drei der potenziell ersten drei Quarterbacks, die im nächsten Draft gezogen werden, so die Spekulation jetzt, kann man am 1. Januar um 18 Uhr und 22 Uhr zu deutscher Zeit sehen. Also das ist vielleicht auch für einen NFL-Fan vielleicht dann mal ein Grund, und das kann man ja in der Runde auch sagen, The Zone anzumachen, weil da die Spiele übertragen werden.
Man kann es in jeder Runde sagen, aber in dieser ganz besonders. Andreas, was ist zu sagen für Sonntag 12 Uhr?
Zu Sonntag 12 Uhr. Ich gucke jetzt mal gerade College Football. Wer spielt da?
Ja, wer könnte da? Ja. Du also spielst auch, Andreas.
Seit 12 Uhr kriegen wir vielleicht hin. Ja? Aber nämlich das Spiel Oregon gegen Texas Tech. Aber gut. Du spielst auf Musikradio 360 an. Was erwartet
selbstredend
uns diese Woche? Uns erwartet diese Woche die Liste der 7 besten Alben von Musikradio 360.
According to Andreas R. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
Also quasi danke. Andreas Renner 2025 Hall of Fame, ja?
Ja, genau, so ist es. Genau. So ist es.
Wir und wir sind, also ich bin das Selection Committee, und man kann es gerne anders sehen.
Ja, schon mal schauen, was die AP dazu sagt.
Einer schreiben, dass irgendwas, das auf Platz 8 gelandet ist, definitiv auf Platz 6 gehört hätte.
Also Andreas, solange du nicht 2 unterschiedliche Meister hast als One-Person Selection Committee, ist alles gut, ja?
Ja, also es gibt tatsächlich so Musikranglisten, die haben da nicht 2 unterschiedliche Meister, sondern die haben ein Tie, ein Unentschieden auf Platz 1. Aber auf so einen billigen Kram lasse ich mich nicht ein.
Natürlich nicht. Sonntag, 12 Uhr, Musikradio 360. Danke Andreas, danke Christian, danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 742.